Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du heute Morgen hier bist, dass wir miteinander Gemeinschaft haben dürfen. Ja, vor kurzem, da hatte ich ein Gespräch mit deinem Bekannten. Er war mit seinen Kindern unterwegs und er hat sein Auto auf dem Parkplatz geparkt, um in der Stadt was zu erledigen. Er hat dann diese gewisse Sache erledigt, dann zurück zum Auto. Beim Auto reißt eins seiner Kinder die Tür auf, bumm, an das Fahrzeug nebendran. Schnell geht er dazu, oh nein, da ist eine Beule. Doch er kontrolliert bei seinem Auto, kein Lackschaden, nichts. Er öffnet die Tür und sieht, das passt nicht, die Beule muss schon da gewesen sein. Das kann nicht durch unsere Tür entstanden sein. Beruhigt fahren sie nach Hause, haben einen schönen Abend. Doch einige Tage später, da kommt ein Brief mit einer Anzeige. Anscheinend hat irgendjemand die ganze Sache beobachtet und hat nun der Polizei das gemeldet, Anzeige erstattet, Fahrerflucht. Nun, das Ende der Geschichte war, der Anwalt hat meinem Bekannten dann empfohlen, ein Schuldzugeständnis zu machen, obwohl er war unschuldig. Doch eine Perspektive, dass er diesen Fall gewinnen konnte, gab es nicht. Er konnte nicht beweisen, dass das wirklich nicht seine Schuld war. Und so musste er für den Schaden aufkommen und Bußgeld für Fahrerflucht bezahlen. In solchen Situationen, da schreie ich einfach nach Gerechtigkeit. Heute Morgen das Thema Schrei nach Gerechtigkeit. Und wir betrachten ein biblisches Buch, das vom Propheten Habakuk geschrieben ist. Ein kleines Buch im Alten Testament, eins der kleinen Propheten zwischen Nahum und Zephania, befindet sich das Buch Habakuk. Und über ihn ist nicht viel bekannt, außer dass er eben ein Prophet Gottes war. Er war ein gottesfürchtiger Mensch und sieht sich mit Gottlosigkeit, mit Ungerechtigkeit konfrontiert. Und darunter leidet er. Ja, er sehnt sich nach Gottes Gerechtigkeit. Im Buch wird deutlich, dass es im Südreich, also dass dieser Prophet im Südreich gelebt haben muss. Und wir haben eine zeitliche Einordnung, dass es zur Zeit Babylons gewesen sein muss. Also ein bisschen bevor Babylon zur Weltmacht geworden ist. Nun, was schreibt dieser Prophet in seinem Buch? Im ersten Kapitel, in den Versen 2 und 4, da erleben wir seine Umwelt, was er erlebt. Er schreibt von Gewalttat. Und die Gewalttat, dieses Wort, hat eine große Bedeutungsweite. Gewalttat im sozialen Bereich meint Ausbeutung, Unterdrückung von den Reichen an den Armen. Es bedeutet im Rechtsbereich falsche Anklagen, ungerechte Urteilssprüche. Es endet in Mord und Totschlag. Und wir sehen das in den ersten Versen, wie genau diese Punkte auch beschrieben werden. Wie Habakuk beschreibt, wie es zur Zeit in Juda aussieht. Da ist Unrecht, Unheil, Unterdrückung, verdrehtes Recht. Bei der Gewalttat kommt noch ein besonderer Aspekt dazu. Gewalttat ist biblisch gesehen immer eine Tat zwischen Menschen. Eine Ungerechtigkeit im Zwischenmenschlichen, die sich aber gegen Gott stellt und die eigentlich mit dem Gericht Gottes verbunden ist. Und genau danach schreit Habakuk. Er wartet auf ein solches Gericht. Er schreit, er betet. Und seine Erkenntnis ist, du Herr, hörst nicht. Du Herr, hilfst nicht. Wir haben vorher das Lied gehört, Gott hört dein Gebet. Genau das hat Habakuk nicht erlebt. Er schreit nach Hilfe, er schreit nach Gerechtigkeit, aber seine Erfahrung im Leben ist, Gott hört nicht, es geschieht nichts, es ändert sich nichts. Und er sagt, wie lange, Herr, rufe ich denn schon um Hilfe? Wir haben hier keine wirkliche Zeitangabe, wie lange er das gemacht hat. Sind es Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, wo er gebetet hat, wo er unter Ungerechtigkeit leidet und betet, aber Gott tut nichts. Er schweigt. Oft haben wir das Gefühl, auch wenn wir gerade in der Bibel lesen, Gott antwortet sofort. Wir lesen von dem Problem von Habakuk Vers 2, 3 und 4, vielleicht gerade mal 60 Sekunden in einem normalen Lesetempo, dann kommen wir zu Vers 5 und Gott antwortet. Wie oft vergessen wir, Habakuk bekennt, ich habe lange Zeit gebetet. Lange Zeit hast du nichts getan, ich habe dich nicht gehört, es hat sich nichts verändert. Gott schweigt. Und schweigt und schweigt. Das ist seine Erfahrung. Und wenn das deine Erfahrung ist im Leben, sei nicht entmutigt. Es geht vielen Glaubensvorbildern so. Sie beten über lange Zeiten, aber es ändert sich nichts. Doch Gott antwortet dem Habakuk. Er sagt, ich lasse die Chasdäer aufstehen. Je nach Übersetzung steht hier Chaldäer oder eben Babylonier. Gemeint sind die Babylonier, das babylonische Reich. Ich lasse aufstehen. Gott wird ein Volk an die Macht bringen. Das ist die zeitliche Einordnung, die wir hier haben. Assur, das Weltreich, das vor Babylon geherrscht hat, wurde besiegt 612 vor Christus durch die Babylonier. Sie nahmen Ninive ein, die Hauptstadt von Assur, und lösten die Weltmacht ab. Sie waren die neue Weltmacht. Und klar hier wird, wer das Babylon zur Weltmacht gemacht hat. Ich lasse aufstehen. Es ist Gott, der Allmächtige. Gott, der Allmächtige, bringt die Babylonier an die Weltspitze. Sie werden zu einer Weltmacht. Und sie sind es, die das Gericht bringen sollen. Sie sind es, die Gewalt ausüben werden. Und hier das Wort Gewalt im Hebräischen, das gleiche Wort, wie wir in Vers 2 gehabt haben, diese Ungerechtigkeit, die Habakuk im Land Juda sieht. Doch dieses Volk wird noch weiter beschrieben. Gott warnt schon in Vers 5, sie kommen, um Gewalt zu üben. Doch entsetzt euch darüber. Das ist keine Freude, wenn die kommen werden. Das Gericht kommt und es wird Entsetzen sein. Es ist ein grimmiges Volk, ein feindseliges Volk, schrecklich, furchtbar. Die Armee wird verglichen mit Raubtieren. Sie sind schlimmer als hungernde Wölfe. Die Armeen von Babylon lachen über jede befestigte Stadt. Nichts kann sie aufhalten. Die Antwort Gottes zeigt, er hat die Ungerechtigkeit in Juda gesehen. Er hat sie gesehen, ja, er wird sie richten. Und Babylon ist sein Werkzeug. Durch sie wird Juda wegen der Gottlosigkeit bestraft. Es ist sein Gerichtswerkzeug. In den Versen 12 bis 20 lesen wir wie Habakuk darauf reagiert. Die Antwort Gottes bringt eben für Habakuk keine Lösung. Nein, nicht Freudejauchzen, sondern es bringt ihm zusätzliche Probleme. Ja, sein ganzes Bild von Gott gerät außer Fugen. Seine ganze Theologie ist nicht mehr auf festem Grund. Er sagt, du hast eingesetzt, du hast bestimmt, er anerkennt, ja Gott, du bist der allmächtige Gott, du hast Babylon bestimmt als Gerichtswerkzeug, aber weißt du was? Ich verstehe nicht, ich habe ein Problem damit. Du bist doch der Gott, der Böses nicht sehen kann. Du bist der heilige Gott und du bist es, der ein so böses Volk gebraucht als Gerichtswerkzeug. Ein schlimmeres Volk bestraft die Taten Judas. Ja, Juda ist gottlos. Ja, sie befinden sich auf gottlosen Wegen. Sie tun Dinge, die Gott nicht gefällt. Aber Herr, musst du gerade ein solch gottloses Volk bringen, das die Strafe über Juda bringt? Habakuk stellt sich auf die Befestigungsanlage und schaut und wartet auf eine zweite Antwort Gottes. Und wiederum antwortet Gott in den Versen 2 bis 20. Und die erste Antwort Gottes ist ein Auftrag. Habakuk, diese Gerichtsbotschaft ist nicht einfach für dich allein. Nein. Schreib sie auf, die Leute sollen das lesen. Sie sollen es lesen können. Es ist jetzt Zeit umzukehren. Es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Sie müssen jetzt umkehren. Und so schreibt er eben, so sagt Gott und Habakuk schreibt es dann, der Gerechte wird leben aus Glauben und der Böse wird gerichtet werden. Gott macht deutlich, das Gericht über den Gottlosen in Juda wird kommen. Aber genauso macht er deutlich, der Gottesfürchtige, derjenige, der glaubt, derjenige, der gerecht lebt, wird leben. Interessant, dieser Vers hier wird dreimal im Neuen Testament zitiert. Zweimal bei Paulus, im Römerbrief und im Galaterbrief, wo er eben unterstreicht, wir leben in Ewigkeit aus Glauben allein. Und im Hebräerbrief, wo der Autor des Hebräerbriefs eben deutlich macht, wenn du durch Prüfungen gehst, wenn du Not in deinem Leben erlebst, so bleib doch standhaft im Glauben, weil du ein solches Ziel hast. Das ewige Leben, weil du in Ewigkeit lebst aufgrund deines Glaubens. Und alle Stellen machen deutlich, Glaube ist nicht einfach ein einmaliger Akt. Nein, der Glaube ist eine Lebenseinstellung, der Glaube ist eine Lebensgestaltung. Der Gläubige lebt gerecht, aber er wird errettet aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit. Gott antwortet Habakuk weiter, ich werde auch Babylon richten. Babylon hat nicht einfach freie Hand. 5 Wehrufe gibt es insgesamt in diesem Kapitel. Und Wehrufe, das sind eigentlich Totenklagen. Totenklagen, die zeigen uns, wie sehr es Gott ernst meint. Es ist nicht nur einfach so lapidabi, nein, klagt wie um Tote. Das Gericht wird auch über Babylon kommen. Und es ist genauso eine Warnung an Babylon. Ihr seid das Gerichtswerkzeug an Juda, aber tut nicht alles, was ihr wollt, sondern da ist einer, der euch richten wird. Und die 5 W-Rufe, die umfassen Ausplünderungen, Habgier, Sklavendienst, Ausschweifungen, Götzendienst. Und somit werden diese W-Klagen als eine Warnung für alle Gottlosen. Auch wenn die Sünde im Moment nicht bestraft wird, auch wenn du vielleicht durch die Sünde gerade Erfolg hast, Gott sieht es und Gott wird es richten. Das Gericht kommt. Und so endet das Buch Habakuk mit einem Loblied. Nach der Antwort Gottes stimmt Habakuk in ein Loblied und schreibt eigentlich einen Psalm auf Gott. Er ist der Heilige, er ist der Gerechte, er ist der Richter, er ist der Retter Israels. Vor ihm erzittert die ganze Schöpfung, wenn er kommt. Interessant ist, bei Habakuk hat sich nichts geändert. Er schaut aus seinem Fenster zu Hause und sieht die Ungerechtigkeit auf der Straße. Er geht auf die Straße und erlebt diese Ungerechtigkeit an seinem eigenen Leib. Es hat sich nichts geändert. Er ist eigentlich noch genau an der gleichen Stelle wie zu Beginn des Buches. Ja, eigentlich hat sich trotzdem was geändert. Ja, eigentlich ist es ja noch schlimmer. Er weiß, ja, die aktuelle Lage ist schlimm, aber nachher kommen die Babylonier. Unter denen wird es noch viel schlimmer sein. Er schreibt in seinem Loblied, ich hörte es, ich hörte von den Babyloniern, die kommen und ich erzittere. Ich habe Angst, wenn die kommen. Und ich blicke auf die Felder. Sie werden keinen Ertrag mehr bringen. Ich blicke in die Ställe, das Vieh ist weg. Die Hungersnot wird kommen. Und trotzdem lobt er Gott. Und damit sind wir bei der Hauptaussage dieses Buches. Habakuk hat Gott und sein Wesen kennengelernt. Gott steht über allem. Er ist der Heilige. Er hat alles in seinen Händen. Er ist Gott, der Allmächtige. Und das lehrt ihn, Gott ist nicht nur würdig zu preisen, wenn er Segen spendet, sondern er ist würdig, gepriesen zu werden aufgrund seiner selbst. Gott ist würdig, gepriesen zu werden. Gott ist würdig, angebetet zu werden, weil er eben Gott ist. Und das musste Habakuk lernen. Und das hat er gelernt. Und so ist es mein Wunsch, dass wir von Habakuk lernen. Dass wir lernen, wie er zu sein. Wir stehen am Anfang des neuen Jahres und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir ähnlich wie Habakuk. Du schaust in die Welt und siehst Ungerechtigkeiten. Ja, du blickst zu einem gewissen Punkt in die Zukunft, du liest, was man eben schreibt, was vielleicht dieses Jahr alles kommen wird. Die Inflation wird weiter steigen, Ölpreise steigen. Ja, wie werde ich mein Haus weiter heizen? Die Preise für Grundnahrungsmittel steigen. Wie geht es weiter? Du siehst dich in deiner Arbeitswelt konfrontiert mit Ungerechtigkeit. Du schaust in die Regierung, siehst Ungerechtigkeit zum Nachbarn, in deine eigene Familie. Siehst Ungerechtigkeit. Wir können von Habakuk lernen. Habakuk sieht das gegenwärtige Leid. Ja, er sieht das zukünftige Leid, doch er weiß, das ist nicht das letzte Wort. Er ist sich gewiss, das Gericht Gottes wird kommen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit dran, Gutes zu tun. Jetzt ist die Zeit der Umkehr. Und das bedeutet für uns, wir haben jetzt einen Auftrag in dieser Welt. Es gibt viele Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus Christus haben, die nicht voller Zuversicht in die Ewigkeit blicken können. Wir haben einen Auftrag in der Gemeinde, den Dienst an unseren Geschwistern, den Dienst an denjenigen, die eben nicht mehr zur Gemeinde kommen, den Dienst an denjenigen, den Christen, die so leben, als ob es Gott nicht geben würde. Wir haben einen Auftrag an uns selbst, tu Gutes. Lebe gottesfürchtig in deinem Leben. Jetzt ist es die Zeit, Gott mit deinem Lebensstil zu ehren. Das heißt zum Beispiel im Römer Kapitel 12, Vers 19, dort heißt es, dass wir uns eben nicht selbst rächen sollen, sondern das Gericht gehört Gott. Das lehrt uns Habakuk. Räch dich nicht selbst, das Gericht gehört Gott. Wenn du der Richter bist, wirst du selbst auch gerichtet werden. Weiter lehrt uns das Buch Habakuk, dass wir ewiges Leben haben. Die Zusage vom ewigen Heil, das ändert alles im Leben Habakuks. Es herrscht weiter Ungerechtigkeit. Ja, die Babylonier werden kommen. Ja, die Gerechten werden auch verschleppt. Daniel muss auch ins Exil. Jeremia wird nach Ägypten verschleppt. Gerechte werden trotzdem leiden. Ich komme gleich. Wer kennt dieses Buch hier? Im Schatten des Allmächtigen, geschrieben von Elisabeth Elliot. Einige kennen das. Sie schreibt ein Buch über ihren Mann, den Jim Elliot. Ein Missionar, dem es auf dem Herzen lag, einen gewissen Stamm von Indianern in Ecuador das Evangelium zu bringen. Es sind 5 Missionare, die sich aufmachen, die den ersten Kontakt mit diesem Stamm haben und alle werden getötet. Und seine Frau schreibt einige Zeit später dieses Buch über ihren Mann. Und sie nannte das Buch Im Schatten des Allmächtigen. Und über sie heißt es, sie nannte ihr Buch Im Schatten des Allmächtigen, weil sie zutiefst davon überzeugt war, dass die Zuflucht von Gottes Volk keine Zuflucht vor Leid und Tod ist, sondern eine Zuflucht vor der letzten und endgültigen Niederlage. Wir wissen, die Zusagen Gottes werden geschehen. Das Gericht über den Ungerechten wird kommen. Aber genauso wird auch die Verherrlichung der Gläubigen kommen. Wir dürfen uns auf diese Zusagen verlassen. Wir dürfen voller Zuversicht in die Zukunft gehen. Habakuk schreibt im Kapitel 3, Vers 18, ich aber will frohlocken über den Herrn, will jubeln über den Gott meiner Rettung. Gott selbst ist die Freude in Habakuks Leben. Er freut sich an der ewigen Errettung. Weil das seine Freude ist, können die Babylonier kommen. Sie können ihm alles nehmen, aber sie können ihm nicht die Freude, seine eigentliche Freude nehmen, die er in Gott hat, weil niemand uns aus der Hand Gottes reißen kann. Habakuk weiß, Gott ist Gott und er ist liebenswürdig. Wir alle streben immer wieder am irdischen Glück nach. Ich weiß nicht, wie lange hat deine Freude gehalten, als Deutschland 2014 im Fußball den Weltmeistertitel gehalten hat. Kannst du dich heute noch so wirklich daran freuen? Spätestens nach der nächsten Niederlage oder eben nicht dem Titelgewinn 2018 war die Freude wieder weg. Doch Gott schenkt uns Freude, die bleibt. In Gott ist Freude, die ewig bleibt. Wir können uns freuen an unserer Rettung, dass wir in Ewigkeit bei ihm leben werden. In Vers 19 schreibt er, der Herr ist meine Stärke. Habakuk schaut in die Not, schaut in die Ungerechtigkeit hinaus in seiner Welt, in Juda. Und er schaut in die Zukunft und er weiß, Gott hat ihm gesagt, es wird noch schlimmer kommen. Die Babylonier kommen. Wieso kann er das überstehen? Weil er so stark ist? Weil er eben von Gott zugesprochen hat, dich wird das Böse nicht treffen? Weil er sich auf den Krieg vorbereiten kann? Weil er sich auf die Hungersnot vorbereiten kann? Nein, weil er weiß, Gott ist meine Stärke. Mein Gott ist der Gott der Allmächtige. Und weil ich weiß, dass Gott der Allmächtige ist, darum bin ich in Sicherheit. John Piper, der hat eine sehr gute, passende Formulierung, was es eben bedeutet, dass Gott der Allmächtige ist für dein persönliches Leben. Er schrieb, die Allmacht Gottes bedeutet eine ewige und unerschütterliche Zuflucht in der immerwährenden Herrlichkeit Gottes zu haben, ganz egal, was auf dieser Erde passiert. Und genau das weiß Habakuk. Ich habe einen allmächtigen Gott und er wird mit mir in Ewigkeit sein. Oder besser gesagt, ich werde in Ewigkeit bei ihm sein. Er hat alles in seinen Händen. Ganz egal, was auf dieser Welt passiert. Dieser Zuspruch Gottes wird nicht dadurch aufgehoben, wird nicht durch jetziges Leid, wird nicht durch zukünftiges Leid aufgehoben. Nein, Gott ist der Allmächtige. Er wird mich in Ewigkeit im Leben halten. Darum endet das Buch Habakuk in einem Lobpreis auf Gott. Weil Habakuk weiß, was er in Gott hat. Und er schaut in die gegenwärtige Ungerechtigkeit. Er schaut in die zukünftige Ungerechtigkeit, die kommen wird, die garantiert kommen wird. Gott hat es ihm zugesagt. Und trotzdem weiß er sich in Gott geborgen. Er schaut in die Zukunft, er sieht die Babylonier kommen und er sagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Und trotzdem weiß er, mein Gott ist der Allmächtige. Ich bin bei ihm. Er hat seine Hand über mich. Und das ist der Zuspruch an dich und an mich. Gott ist Gott der Allmächtige. Wir dürfen Habakuk als unser Vorbild nehmen. Für unseren Alltag, für das kommende Jahr, das vor uns steht. Habakuk weiß, Gott ist es würdig, angebetet zu werden, weil er Gott ist. Und nicht, weil es mir gegenwärtig gut geht. Er ist Gott und darum bete ich ihn an. Er ist Gott, der Allmächtige, der alles in seinen Händen hat. Er ist der Gott, der mir die Stärke gibt für den Alltag, für jetzt, für die heutige Stunde. Habakuk hat seine Freude, sein Ziel in Gott gefunden. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir unsere Freude in Gott finden, der Freude, die niemand nehmen kann. Ganz egal, wie es jetzt in deinem Leben aussieht, wie es zukünftig in deinem Leben aussehen wird. Mögen wir diese Zuversicht, diese Hoffnung, diesen Glauben, den Habakuk gehabt hat, auch heute haben, in der heutigen Situation. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für dieses Buch von Habakuk. Wir danken dir, dass du in sein Leben gesprochen hast, ja, dass du dich ihm offenbart hast, als der Heilige, der allmächtige Gott. Ja, und wenn wir in unser Leben hinausschauen, in den Alltag hinausschauen, in die Welt hinausschauen, dann sehen wir Ungerechtigkeit. Ja, wir erleben Ungerechtigkeit in unserem eigenen Leben. Herr, wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen dich kennenlernen, so wie es eben Habakuk dich kennengelernt hat. Dass wir auch in Anbetracht von Schwierigkeiten, in Anbetracht von Ungerechtigkeiten, von Leid, ein Loblied auf dich anstimmen dürfen, weil du es würdig bist. Jesus Christus, schenk uns diese Hoffnung, die wir in Ewigkeit haben, diese Gewissheit, diese Zuversicht, die wir in dir haben, dass uns das Stärke gibt für den Alltag, dass uns das Freude gibt für den Alltag, dass wir an dem Ort, wo du uns hingestellt hast, kleine Habakuks werden, die voller Hoffnung, die voller Freude auf dich warten. Amen.